ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart am Mikrofon. Seit 35 Jahren ist die Ukraine unabhängig. Die Unabhängigkeit wird ihr bis heute von Moskau streitig gemacht. Vor 4,5 Jahren startete Russland seine Vollinvasion der Ukraine mit schrecklichen Folgen für die Zivilbevölkerung. Daran erinnerte in Berlin eine Installation am Brandenburger Tor. RBB24-Reporterin Helena Dähler.
Auf dem Pariser Platz ist über mehrere 4 Meter hohe Stangen ein schwarzes Netz gehängt. In der Ukraine hängen solche Netze über den Straßen. Sie sollen vor sogenannten FPV-Drohnen schützen. FPV steht für First Person View und bedeutet, dass die Drohnenpiloten die Drohnen mit einer Videobrille steuern, erklärt Wladislava Wrobovia.
FPV-Drohnen sind kleinere Drohnen, die sind dafür benutzt, um Menschen zu verfolgen und anzugreifen.
Diese Drohnen sind teilweise handelsübliche kleine Drohnen mit montierten Sprengsätzen, die Menschen hinterherfliegen und sich dann in die Luft sprengen. Die Netze, die davor schützen, sind unter anderem umfunktionierte Fischernetze. Über großen Straßen hängen diese zum Beispiel in Cherson und können helfen, militärische Konvois oder kritische Infrastruktur vor den tödlichen Minidrohnen zu schützen.
Die fliegen sehr schnell nach unten und dann explodieren sie. Dieses Netz macht genau das, dass die nicht wirklich sehr schnell nach unten kommen können und dann explodieren.
Das Netz am Brandenburger Tor soll auf die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Menschen in Deutschland und der Ukraine aufmerksam machen. Während der Himmel in Deutschland oft mit Wetter und Alltag verbunden sei, stehe er für die Menschen in der Ukraine für Lebensgefahr. So erzählt das auch Katerina Michalko, die Installation mitorganisiert hat.
I personally live in Ukraine. I have lived in Kiev all my life.
Ich lebe in der Ukraine, in Kiev. Es gibt fast jede Nacht Raketen- und Drohnenangriffe. In den Gebieten näher an der Front ist es auch gefährlich, auf den Straßen mit dem Auto zu fahren, weil man dort auch als zivile Person ins Visier geraten kann. Mit der Installation verbunden ist auch der Aufruf nach mehr militärischer Unterstützung, insbesondere was die Luftabwehr angeht. Denn die Netze, die in ukrainischen Städten gespannt sind, schützen nur bedingt und nicht vor den großen Drohnen.
Der Bericht von Reporterin Helena Dähler. Vor gut einem Monat griff ein Attentäter Teilnehmer des Berliner Christopher Street Day an. Bei dem Anschlag kam eine Frau ums Leben, mehr als 2 Dutzend weitere wurden verletzt. Der mutmaßlich islamistische Täter wurde anschließend bei einem Polizeieinsatz in einer Gartenanlage getötet. Welche Lehren zieht der Berliner Senat aus dem Attentat? Thema heute im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Sabine Müller aus der RBB24-Redaktion Landespolitik informiert.
Demonstrationen, Paraden, Musikevents. Der große Tiergarten ist ein Veranstaltungshotspot. SPD-Innensenatorin Iris Spranger schlägt deshalb vor, das Gelände dauerhaft besser vor Angriffen zu schützen. Sie plädiert für einen festen Überfahrschutz, um Fahrzeuge abzuhalten.
Das lässt sich durch entsprechende solide Bänke, Informationstafeln, Skulpturen und andere Stadtmöbel rund um den Tiergarten umsetzen.
Der doppelte Nutzen laut Spranger: mehr Sicherheit plus Entlastung der Polizei, die dann nicht mehr ständig Sperren auf- und abbauen müsste. Abgestimmt mit dem Koalitionspartner war der Vorschlag nicht. Der CDU-Abgeordnete Stefan Lenz klingt aber nicht abgeneigt.
Es muss eine Dauerlösung geben, denn die Polizei hat ja andere Aufgaben, als permanent Absperreinrichtungen zu errichten. Also man muss drüber nachdenken in Ruhe.
Skepsis bis Ablehnung dagegen bei den Oppositionsparteien. Reine Symptombekämpfung kritisiert die AfD, nicht zielführend, sagen die Grünen. Kurz- und mittelfristig nicht die richtige Antwort auf einen solchen Anschlag, meint Niklas Schrader von der Linken.
Der Tiergarten ist riesig. Ich glaube, das würde ein jahrelanges oder jahrzehntelanges Bauprojekt und es wäre sehr teuer.
Im Innenausschuss werden an diesem Vormittag auch viele andere Antworten diskutiert. CDU-Justizsenatorin Philor Badenberg plädiert für juristische Verschärfungen. Unter anderem fordert sie, wenn es um Gefährder und mögliche Terrorgefahr gehe, sollten grundsätzlich nie Jugendgerichte zuständig sein, sondern immer die Staatsschutzkammer am Landgericht. Man dürfe die Debatte nicht auf Sicherheitsaspekte verengen, mahnt SPD-Antidiskriminierungssenatorin Jansel Kissel-Teppe. So sehen das auch Grüne und Linke, die größere Anstrengungen verlangen, Islamisten und andere Extremisten zu deradikalisieren. Außerdem müsse mehr gegen Queerfeindlichkeit getan werden. Senatorin Kissel-Teppe kündigt für kommenden Mittwoch einen runden Tisch mit Betroffenen an. CDU-Familiensenatorin Katharina Günther-Wünsch schaltet sich ein. In der Debatte gehe einiges durcheinander, findet sie, auch was den CSD-Attentäter angehe.
Abdul B. ist nicht gewalttätig geworden, weil ihm, entschuldigen Sie ein bisschen die Vereinfachung, queere Jugendprojekte gefehlt haben. Abdul B. ist gewalttätig geworden, weil in der Familie Erziehungskompetenz gefehlt hat.
Der grüne Abgeordnete Vassili Franco sagt dem RBB, für ihn als schwuler Mann sei das ein harter Moment gewesen.
Denn man hat gemerkt, dass die CDU gar kein Interesse hat, queeres Leben in Berlin zu schützen und queere Sichtbarkeit zu ermöglichen.
Es war nicht der einzige Moment, in dem es im Innenausschuss Kopfschütteln oder auch Wortgefechte gab. Regierung und Opposition gingen sich teilweise heftig an.
RBB 24 Landespolitikreporterin Sabine Müller. In gut 4 Wochen wird ein neues Abgeordnetenhaus in Berlin gewählt. Wer noch nicht weiß, wen er oder sie wählen soll, bekommt jetzt eine Orientierungshilfe. Der neue Wahl-O-Mat zur Berlinwahl ist heute online gegangen. RBB24-Reporter Martin Schmitz hat ihn sich angeguckt.
Sag mir, was du denkst, und ich sage dir, wen du wählst. So in etwa könnte ein Werbeslogan für den Wahl-O-Mat klingen. Man klickt sich durch 38 politische Aussagen und kann zustimmen, nicht zustimmen oder die Option neutral wählen. Zum Beispiel, die Autobahn A100 soll wie geplant weitergebaut werden. Oder, bei größeren Neubauprojekten in Berlin soll mindestens die Hälfte der Wohneinheiten als Sozialwohnungen gebaut werden. Oder, in Berlin soll es mehr verkaufsoffene Sonntage geben. Am Ende kann man sehen, welche Partei am ehesten die eigene politische Überzeugung vertritt. Der Wahl-O-Mat stößt auf Begeisterung bis Skepsis.
Was soll ich damit? Ja, ich weiß, was ich will. Warum soll ich den noch benutzen?
Den kenne ich auf jeden Fall und ja, würde ich auch nochmal nutzen. Also ich glaube nicht, dass da was ganz Neues bei rauskommen würde bei mir, aber um nochmal eine Richtung zu haben.
Es ist mir zu kompliziert, die ganzen Wahlprogramme mir anzugucken und dadurch habe ich eine viel bessere Übersicht.
Ich habe Missvertrauen gegenüber dem Parteiensystem an dem Punkt, wo Parteien viele Dinge versprechen, um wiedergewählt zu werden. Und letztendlich geht es beim Wahl-O-Mat jetzt, soweit ich weiß, um die Forderungen, die die Parteien in ihr Parteiprogramm schreiben und deswegen habe ich da auch ein bisschen Misstrauen gegenüber.
Zuständig für den Wahl-O-Mat ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Ein großes Team aus jungen Erstwählerinnen und Erstwählern sowie Experten sammelt eine Vorauswahl an politischen Aussagen. Die zur Wahl stehenden Parteien können dazu dann Stellung beziehen. In einer zweiten Auswahl wird auf die wichtigsten und kontroversesten Aussagen reduziert. Lea Schrenk ist Projektleiterin und will zum Wählen motivieren.
Es ist einfach wichtig, Zugänge zum Thema Politik zu schaffen, als Gegenentwurf auch zur Politikverdrossenheit zu zeigen, dass Parteien durchaus unterschiedlich sind, dass es eine Rolle spielt, wen ich wähle.
Der Wahl-O-Mat ist eine feste Größe vor Wahlen. Deutschlandweit haben ihn seit 2002 mehr als 160 Millionen Menschen genutzt. Bei den letzten beiden regulären Berlin-Wahlen waren es 2 von 5 Wahlberechtigten. Wichtig sei auch immer der regionale Fokus, sagt Thomas Hill von der Landeszentrale für politische Bildung. Für Berlin seien das die Themen Wohnen, Verkehr, Bildung, aber auch
Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt spielen, glaube ich, im Berliner Wahl-O-Mat eine größere Rolle als die zum Beispiel parallel laufenden Wahl-O-Mate in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern. Das hat aber einfach schlicht was mit der Berliner Stadtgesellschaft zu tun, wer hier lebt, warum die Menschen hier leben und was wichtige Themen für sie sind.
Zusätzlich zum Wahl-O-Mat macht die Landeszentrale für politische Bildung auch Aufklärungsveranstaltungen. Außerdem sind Teams von jugendlichen Wahlbotschaftern in der Stadt unterwegs. Sie erinnern vor allem die 16- und 17-Jährigen daran, dass sie zum ersten Mal wählen dürfen.
Soweit rbb24-Reporter Martin Schmitz. Den Wahl-O-Mat finden Sie auf rbb24.de. Und was ist Ihr Wahlthema? Welche Fragen haben Sie? Schicken Sie sie uns und dann können Sie sie selbst stellen, live in der rbb-Wahlarena mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten am 16. September im rbb-Fernsehen, hier im rbb24-Inforadio und auf YouTube. Schicken Sie uns eine Mail an wahlarena26@rbb-online.de. Heute hat in Berlin und Brandenburg wieder die Schule begonnen und das mit erheblichem Personalmangel. In Berlin fehlen 500 Pädagogen, in Brandenburg sind es 300 Lehrkräfte und das bei steigenden Schülerzahlen. Da muss improvisiert werden. RBB24-Reporterin Luise Mösle hat sich den Schulstart an der Gesamtschule im brandenburgischen Kolkwitz angeschaut. Sie liegt im Oder-Neiße-Kreis.
Es ist ein großes Hallo nach den Sommerferien. Viele Schülerinnen und Schüler kennen sich schon und für die Neuen gibt es eine Begrüßung in der Aula. Los geht's mit Applaus und Grüßen von Landrat Martin Häusler. Denn ab heute startet hier zum ersten Mal eine 11. Klasse. Und damit auch die erste Klasse, die in 3 Jahren das Abitur machen wird.
Diese gymnasiale Oberstufe hat eine riesengroße Bedeutung für diese Schule. Wir haben jetzt die Schülerzahlen, auch die Lehrer an Bord, um alles in einen reibungslosen Schulablauf zu bringen.
Knapp 50 Schülerinnen und Schüler starten heute in die 11. Klasse. Dazu kommen auch in diesem Jahr 5 siebte Klassen, eine mehr als geplant. Mehr Personal gibt es dafür aber nicht wirklich, sagt Schulleiterin Jette Schäger.
Wir haben kein neues Personal dazu gewonnen. Wir haben 4 Vertretungsbudget-Lehrende dazu gewonnen, die also für Einzelstunden an unsere Schule kommen.
Nur dank der Vertretungslehrer und Seiteneinsteiger sei das Arbeitspensum überhaupt noch zu schaffen. Insgesamt hat die Schule aktuell 40 Lehrkräfte.
Wir arbeiten mit Vertretungsbudget-Lehrern, die 9 Stunden, 10 Stunden oder mal 12 Stunden arbeiten. Und wir haben ganz viele Seiteneinsteigende. Wir sind bei 70% Seiteneinsteigende. Alle diese Menschen sind Teil der Lösung, dass wir hier Unterricht machen können.
Das fehlende Personal versuchen die Lehrer durch viel Engagement irgendwie auszugleichen, sagt auch Chris Rublack, die neue Oberstufenkoordinatorin der Schule.
An der Schule sind sehr engagierte Lehrer, die gesagt haben, okay, ich bin bereit, ich bin dabei, in der Oberstufe mitzuarbeiten. Also es wird ein toller Start, denke ich. Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, was jetzt auf uns alle zukommt.
Sagt die Oberstufenkoordinatorin. Der Beitrag war von rbb24 Reporterin Luise Mösle.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodke. In Berlin sind über 30% der Firmeninhaber über 55 Jahre alt. Das Problem, wie wird die oft schwierige Nachfolge geregelt? Ein neuer Trend ist, dass verdiente Mitarbeitende das Unternehmen übernehmen, in Form einer Genossenschaft oder Beteiligung. Ein Beispiel ist die Firma Gruppe F in Mitte. Sie plant Parks und Grünanlagen. Seit kurzem gehört Mitarbeitenden ein Teil der Firma. Geschäftsführer Gerd Kleihauer wollte das so, auch um sein Team damit langfristig zu motivieren und an die Firma zu binden.
Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren so ein bisschen unzufrieden, dass man nicht aufsteigen kann in so einem relativ kleinen Unternehmen. Also dass es eigentlich nur Chefs gibt und Mitarbeiter. Und wo sind da die Entwicklungsmöglichkeiten, war immer die Frage. Und wir haben halt gemerkt, wir können nicht immer alles organisieren, regeln, planen. Wir brauchen eigentlich Unterstützung aus dem Team, nicht nur für die reine Projektarbeit, sondern auch darüber hinaus. Und daraus ist dann die Idee entstanden, die Leute eben an der Unternehmensführung, Entwicklung irgendwie mitwirken zu lassen.
Und deswegen tragen nun seit Anfang des Jahres alle, die wollen, hier Verantwortung. Auch mit ihrem eigenen Geld. Eine von ihnen ist Bettina Walter, mit 37 Jahren von der Mitarbeiterin zur Miteigentümerin.
Es ist eine finanzielle Verantwortung. Das ist auf jeden Fall was Neues und auch was, wo man sich natürlich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage kurz gefragt hat, so, ah, was mache ich hier jetzt gerade? Ist das eine gute Entscheidung? Aber für mich stand eigentlich schon seit vielen Jahren so die Frage im Raum, naja, wie geht's weiter? Ich fühle mich sehr verbunden mit Gruppe F. Ich bin hier jetzt seit 11 Jahren inzwischen. Ja, hatte deshalb schon lange den Wunsch, hier auch langfristig Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb war das so der nächste logische Schritt.
Doch so ein mitarbeitergeführtes Unternehmen hat auch seine rechtlichen Herausforderungen. Dafür holte man sich den Berater Konrad Bechler ins Haus. Der hilft Firmen, die entweder als Genossenschaft oder als GmbH einen neuen Weg gehen wollen. Seine größte Herausforderung, die alten Chefs zu überzeugen, das Ruder langsam aus der Hand zu geben.
Inhaber sind, glaube ich, die herausforderndste Partei in dieser Rolle, weil sie natürlich abgeben müssen. Und abgeben ist total schwierig. Und was braucht jemand, um abgeben zu können? Und was braucht der Gegenüber? Also dieser Prozess, der ist nicht selbstverständlich, aber den kann man lernen. Und ich glaube, meine Hoffnung ist, dass mehr Menschen sich trauen, diesen Prozess zu lernen. Ja.
Bei der Firma Gruppe F dauerte dieser Prozess einige Jahre. Er hat nicht nur ein neues Wir-Gefühl geschaffen. Dank der Gewinnbeteiligungen und der Möglichkeit, Anteile am Unternehmen zu kaufen, haben alle mehr auf dem Konto. Alles mit dem Modell der Soziokratie, in der Mitarbeitende gleichwertig an der Steuerung des Unternehmens beteiligt werden, erklärt Berater Bechler.
Ein Satz ist ganz oft aufgetaucht für Menschen, die es machen wollten, nämlich gesagt, ich will mir, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, mich da auch noch selber anschauen können und es nicht irgendwie verkauft haben und dann weiß ich nicht, was damit passiert ist. Und ich glaube, für den eigenen Seelenfrieden ist eine gute Lösung, eine Mitarbeiterübertragung oder Mitarbeiterbeteiligung zu machen, weil man denkt, das ist meine Kultur, meine Familie habe ich mit aufgebaut, warum nicht genau den Menschen das übertragen, die es auch halten, das ganze Unternehmen.
Für eine Generation von Geschäftsführern auf dem Weg in den Ruhestand, wie Gerd Kleihauer, könnte das genossenschaftliche Modell ein Weg sein, das eigene Unternehmen für die Zukunft fit zu machen, mit Menschen, denen man vertraut, den eigenen Mitarbeitern.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu hören in der ARD Sounds App.